Was ist, Mom? Ich frage mich nur, warum du dann keine Freundin hast. Ich zucke mit den Schultern. Männer sollten nicht schwul sein, Joe. Das ist nicht... Sie sucht nach dem richtigen Wort. Fair. Ich kann dir nicht ganz folgen. Spielt keine Rolle. Ein Moment lang essen wir schweigend weiter, doch länger hält es meine Mutter nicht aus, bevor sie wieder was sagen muss. Ich habe heute ein Puzzle angefangen. Es war im Angebot. Runtergesetzt von $30 auf 12. Ein Schnäppchen. Warte, ich zeig dir den Kassenzettel. Ich esse weiter, während sie draußen ist, obwohl ich weiß, dass schnell zu essen keineswegs bedeutet, dass ich auch schnell wieder gehen kann. Ich starre auf die Uhren an der Mikrowelle und am Herd, und dann vergleiche ich sie mit der Wanduhr. Doch auf allen dreien schleppt sich die Zeit gleichermaßen dahin. Mom braucht nicht lange, bis sie den Kassenzettel gefunden hat, weshalb ich vermute, dass sie ihn schon irgendwo auf die Seite gelegt hatte, um ihn mir zu zeigen. Als sie wieder reingewatschelt kommt, hat sie auch den Prospekt dabei. Ich gebe mir alle Mühe, meine Begeisterung im Zaum zu halten. Siehst du? $12.
Ja, ich seh's.
Quer über den Prospekt zieht sich das Wort Super Wahnsinnsunterhaltung. Ich frage mich, was sich der Verfasser dabei gedacht hat oder welchen Stoff er beim Schreiben eingeworfen hat.
Das macht $18. Naja, eigentlich haben sie es von 29,95 auf $12 runtergesetzt. Also sind es genau genommen $18.95.
Ich rechne nach, während sie mir das erzählt und sehe sofort, dass sie $1 daneben liegt. Am besten sage ich jetzt gar nichts. Ich vermute, wenn ihr auffällt, dass sie nur 18 statt $19 gespart hat, bringt sie das Ding wieder zurück. Selbst wenn sie das Puzzle dann schon fertig hat.
Es ist ein Bild von der Titanic, Joe,
sagt sie, obwohl das Bild im Prospekt schon alles sagt. Es zeigt einen Ozeanriesen, dessen Steuerruder die Aufschrift Titanic trägt.
Du weißt schon, das Schiff.
Ach, die Titanic.
Eine wahre Tragödie.
Der Film?
Das Schiff.
Ich habe gehört, es soll gesunken sein.
Bist du sicher, dass du nicht schwul bist, Joe?
Würde ich doch wohl wissen, oder? Nach dem Essen biete ich ihr an, abzuspülen, obwohl ich weiß, was sie sagen wird.
Glaubst du, ich möchte, dass du hierher kommst, damit du als Küchenmädchen arbeitest? Ich mach das Geschirr. Was wäre das denn für eine Mutter, die sich nicht um ihren Sohn kümmert? Ich sag dir, was das für eine Mutter wäre. Eine schlechte Mutter, das wäre sie.
Ich werde spülen.
Ich will nicht, dass du abwäschst.
Ich setze mich ins Wohnzimmer und starre in den Fernseher. Gerade läuft irgendeine Sondermeldung, etwas über eine Leiche. Jemand ist in ein Haus eingedrungen. Ich wechsle den Kanal. Schließlich kommt Mom ins Wohnzimmer.
Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, deinem Vater hinterherzuräumen. Und jetzt verbringe ich anscheinend den Rest meines Lebens damit, hinter dir herzuräumen.
Ich habe doch angeboten, dass ich dir helfe, Mom, sage ich und stehe auf.
Tja, dazu ist es jetzt zu spät. Es ist alles erledigt, sagt sie knapp. Du solltest langsam lernen, deine Mutter zu schätzen. Ich bin alles, was du hast.
Ich kenne diesen Vortrag und habe mich schon genauso oft entschuldigt, wie ich ihn mir anhören musste. Ich bitte sie nochmal um Verzeihung. Es scheint, als bestünden 50% der Gespräche mit meiner Mutter daraus, dass ich mich entschuldige. Sie setzt sich und wir sehen ein wenig fern. Eine englische Serie über Leute, die Nothing sagen statt Nothing. Und was zum Teufel Bollocks eigentlich genau bedeuten soll, verstehe ich auch nicht. Mom sieht so aufmerksam zu, als wüsste sie nicht schon längst, dass Faye mit Edgar schläft, weil der eine Erbschaft gemacht hat, und Karen von Stuart schwanger ist, dem stadtbekannten Säufer, der gleichzeitig ihr lange verschwundener Bruder ist. Als die Werbung anfängt, berichtet sie mir das Neueste über die Figuren, als gehörten sie zur Familie. Ich höre zu und nicke und vergesse schon nach wenigen Sekunden, was sie mir erzählt. Genau wie ein Goldfisch. Als der Film weitergeht, ertappe ich mich dabei, wie ich den Teppichboden betrachte, dessen braune, symmetrische Muster ich unterhaltsamer finde. In den 50er Jahren war jeder ganz versessen darauf, was nur beweist, dass damals alle komplett verrückt waren. Die Folge endet, und die überaus deprimierende Titelmelodie setzt ein. Obwohl sie so traurig ist, bin ich in bester Stimmung. Denn die Musik bedeutet, dass es für mich Zeit wird zu gehen. Bevor ich aufbreche, berichtet mir Mom noch mehr über meinen Cousin Gregory. Er hat ein Auto. Eine BMW.
Warum hast du keinen BMW, Joe?
Weil ich noch nie einen gestohlen habe. Weil ich nicht schwul bin. Ich bin der einzige Fahrgast im Bus. Der Fahrer ist alt und seine Hände zittern, als ich ihm das genau abgezählte Geld für den Fahrschein gebe. Während der Fahrt frage ich mich, was wohl passiert, wenn er niesen muss. Wird sein Herz explodieren? Wird er einen anderen Wagen rammen? Ich habe fast das Bedürfnis, ihm einen Dollar Trinkgeld zu geben, als er mich sicher zu meiner Haltestelle bringt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Aufregung ihn umbringen würde. Er wünscht mir eine gute Nacht, als ich aussteige, aber ich weiß nicht, ob er es ehrlich meint. Ich erwidere seinen Gruß nicht. Ich habe nicht vor, irgendwelche Freunde zu finden. Besonders keine alten Knacker wie den da. Als ich nach Hause komme, dusche ich und verwende eine Stunde darauf, mir meine Mutter vom Leib zu schrubben. Nach dem Duschen verbringe ich ein wenig Zeit mit Pickle und Jehova. Sie scheinen froh zu sein, mich zu sehen. Ein paar Minuten später lösche ich das Licht. Ich gehe ins Bett. Ich träume nie, und die heutige Nacht wird keine Ausnahme sein. Ich denke an Angela und an Fluffy, und dann denke ich an überhaupt nichts mehr. Ich erwache punkt 7:30, ohne Wecker, der mich aus dem Schlaf reißt. Ich habe eine innere Uhr. Sie muss nie aufgezogen werden, geht nie kaputt, tickt einfach immer weiter. Ein neuer Morgen in Christchurch und ich langweile mich bereits. Ich werfe einen Blick auf die Kleider in meinem Schrank, doch das bessert meine Laune auch nicht gerade. Nach dem Anziehen frühstücke ich. Toast, Kaffee, mehr Luxus ist nicht drin. Ich unterhalte mich mit meinen Fischen und erzähle ihnen von Karen und Stewart und dem Rest der Nothing-Truppe. Aufmerksam lauschen sie meinen Worten. Als Belohnung für ihre Loyalität kriegen sie ihr Futter. Ich gehe aus dem Haus. Noch immer ist niemand unterwegs. Leider besitze ich kein Auto. Angelas Wagen habe ich irgendwo am anderen Ende der Stadt abgestellt. Die Schlüssel habe ich stecken lassen, falls jemand eine kleine Spritztour unternehmen will. Die Schlüssel zu stehlen ist viel leichter, als einen Wagen kurz zu schließen, obwohl ich mit beidem genügend Erfahrung habe. Gestern habe ich eine Stunde gebraucht, um nach Hause zu marschieren. Deshalb wurde es auch so spät. Ich stehe mit dem Fahrschein in der Hand an der Haltestelle, als der Bus kommt. Die eine Seite des Fahrzeugs ist bedeckt mit Werbung für Vitaminpillen und Verhütungsmittel. Zischend öffnen sich die Türen. Ich steige ein. »Wie geht's, Joe?« »Joe, geht's gut, Mr. Stanley.« Ich reiche Mr. Stanley meinen Fahrschein. Er nimmt ihn kurz, entwertet ihn aber nicht, sondern gibt ihn mir wieder zurück. Er blinzelt mir zu in der typischen Art älterer Busfahrer. Nur die eine Seite seines Gesichts verzieht sich, als hätte er einen Schlaganfall. Mr. Stanley ist etwa Mitte 50 und er sieht aus, als wäre das Leben für ihn ein Riesenspaß. An Tagen wie diesen sagt er meistens, »Heiß was?« Er trägt die gleiche Uniform wie alle anderen Busfahrer. Dunkelblaue Shorts, ein hellblaues, kurzärmeliges Hemd und schwarze Schuhe. »Das geht heute auf die Stadt, Joe«, sagt er, immer noch blinzelnd und nur für den Fall, dass ich nicht mitbekommen habe, was er getan hat. »Ein richtig heißer Tag heute, was, Joe?« Ich vermute, dass ich noch öfter kostenlos mit dem Bus fahren kann, wenn ich sein Lächeln erwidere. »Und wie?« »Joe dankt Ihnen, Mr. Stanley.« Mr. Stanley lächelt mich an, und ich frage mich, was für ein Gesicht er wohl machen würde, sollte ich meine Aktentasche öffnen und ihm den Inhalt zeigen. Ich stecke den Fahrschein in die Tasche und gehe den Gang runter. Der Bus ist ziemlich leer. Hier und da sitzen ein paar Schulkinder, dazu eine Nonne in ihrem gestärkten, schwarz-weißen Habit und ein Geschäftsmann mit einem Schirm, obwohl es draußen 30 Grad hat. Ganz gewöhnliche Leute, so wie ich. Ich setze mich weit hinten in den Bus, hinter zwei 16-jährige Schulmädchen, und lege meinen Aktenkoffer auf den leeren Sitz neben mich. Niemand sitzt hinter mir oder auf der anderen Seite des Ganges. Mit dem Daumen stelle ich die Kombination der beiden Zahlenschlösser ein, schiebe die Verschlüsse zur Seite, öffne den Aktenkoffer. Jedes Messer darin hat seinen festen Platz. 3 im oberen Teil, 3 im unteren. Schlaufen, die über Druckverschlüsse mit dem Koffer verbunden sind, halten die Messer an Ort und Stelle. Nur die Pistole kann sich frei hin und her bewegen, doch sie befindet sich in einem schwarzen Lederbeutel, der sie und die Messer voreinander schützt. Die Waffe besitzt eine dreifache Sicherung, so dass es nur dann zu einem Unfall kommen kann, wenn ich gleich 3-mal hintereinander Pech habe. Oder wenn ich mich wirklich bescheuert anstelle. Ich hole ein Messer raus, dessen Klinge nur 5 Zentimeter lang ist und das mich $25 gekostet hat. Man muss schon sehr oft zustechen, wenn man jemand mit so einem Messer umbringen will. Einmal, vor etwa 18 Monaten, habe ich über 100 Stiche gebraucht, bis dieser Schwachkopf damals endlich tot war. Kleine Schnitte, jede Menge Blut. Hinterher habe ich geschwitzt wie ein Schwein. Das Hemd klebte mir am Körper. Aber der Kerl hat es verdient. Mr. Stanley ist ein viel netterer Busfahrer. Ich streiche mit der Klinge über die Lehne des Platzes, auf dem das Mädchen links vor mir sitzt. Ich denke gerade an Frauen im Allgemeinen, als sich ihre Freundin, eine Blondine, umdreht, weil sie das leise Kratzen gehört hat. Ich verstecke das Messer hinter meinem Bein, lächle so unschuldig, als wüsste ich nicht mal, wo ich gerade bin. Als würde ich nichts weiter tun, als vor mich herzusingen. Die Räder an dem Autobus, die drehen sich, drehen sich, drehen sich. Sie starrt mich an. Während mein Blick auf ihr ruht, spüre ich, wie zwischen uns eine Beziehung entsteht. Ohne ein Wort zu sagen, wendet sie sich ab und die beiden fangen wieder an zu kichern. Ich verstaue das Messer im Aktenkoffer. Ich weiß nicht, warum ich es herausgenommen habe. Als wir uns der Stelle nähern, an der ich aussteigen muss, habe ich den Koffer wieder fest verschlossen. Mr. Stanley macht eine große Ausnahme für mich und hält direkt vor dem Gebäude, in dem ich arbeite. Vom Heck des Busses aus lächle ich ihn an. Wir winken einander zu, als ich hinten aussteige. Christchurch. Christchurch. Nicht gerade die Stadt der Engel. Neuseeland ist berühmt für Ruhe, Schafe und Hobbits. Christchurch ist berühmt für Gärten und Gewalt. Wirf eine Tüte Kleber in die Luft und 100 Typen auf Stütze rennen sich gegenseitig über den Haufen, um daran zu schnüffeln. Es gibt hier nicht viel zu sehen. Jede Menge Gebäude, aber alle grau und völlig hinüber. Jede Menge Straßen, die sind genauso grau. Und die meiste Zeit im Jahr ist der Himmel es auch. Die Stadt ist ein Betondschungel wie jeder andere. Aber mitten im Beton findet sich doch Platz für etwas Grün. Bäume, Sträucher, Blumen. Man kann keine 20 Schritte gehen, schon stößt man auf irgendein Fleckchen Natur. Große Teile der Stadt, wie zum Beispiel die botanischen Gärten, widmen sich der Aufgabe, dem Rest der Welt zu zeigen, wie geschickt wir darin sind, aus Samen Pflanzen entstehen zu lassen. In diesen Gärten gibt es Tausende von Blumen und Hunderte von Bäumen, aber nachts darf man sich dort nicht blicken lassen, weil man sonst erstochen oder erschossen würde, um dann als Leiche den Pflanzen beim Wachstum zu helfen. Ich gehe ein paar Schritte, doch meine Langeweile lässt sich einfach nicht vertreiben. Es liegt an der Stadt. Niemand fühlt sich besonders inspiriert, wenn er von lauter Gebäuden umgeben ist, die 100 Jahre alt sind. Zwischen den Gebäuden befindet sich ein Labyrinth von Gassen, in dem sich jeder Drogensüchtige, der was auf sich hält, mit geschlossenen Augen zurechtfindet. Christchurchs Irre leben in diesen Gassen. Sollte sich ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau hierher wagen, hätten sie eine größere Chance, Jesus zu begegnen, als wieder rauszufinden, ohne belästigt oder vollgepisst worden zu sein. Und was das Einkaufen betrifft? Nun, das gestaltet sich ungefähr so entspannt wie ein Auftritt Eddie Murphys vor dem Ku Klux Klan. Shoppen ist ja einfach nicht mehr in Mode, was man an leeren Geschäften mit den zu vermieten und zu verkaufen Schildern sehen kann. Trotzdem findet man nirgends einen verdammten Parkplatz. Wenn man sich mal die Zeit nimmt und sich um die eigene Achse dreht, sieht man die Port Hills im Süden und im Osten, Westen und Norden nichts außer jeder Menge platter Landschaft. Christchurch wurde zu einem der freundlichsten Orte der Welt gewählt. Ich habe keine Ahnung von wem. Auf jeden Fall von niemandem, den ich kenne. Aber Christchurch ist trotz allem meine Heimat. Die Luft flimmert vor Hitze und von weitem sieht es so aus, als seien die Straßen nass. Alle haben die Fenster ihrer Autos heruntergekurbelt, die Arme der Fahrer hängen in der Brise und Zigarettenasche fällt auf den Bürgersteig. Der Verkehr rauscht so dicht gedrängt vorüber, dass ich mich nicht einfach durchschlängeln kann. Also drücke ich den Knopf an der Ampel und warte. Als es grün wird und der Piepton zu hören ist, warte ich noch ein paar Sekunden, bis die letzten Wagen vorbei sind, die noch bei Rot durchrasen. Dann gehe ich über die Straße. Ich rolle die Ärmel hoch. Die Luft fühlt sich gut an auf meinen Unterarmen. Ich spüre, wie mir der Schweiß über den ganzen Körper rennt. 2 Minuten später habe ich das Gebäude erreicht, in dem ich arbeite. Mein Ziel ist der 3. Stock. Wobei ich die Treppe nehme, den Autos zu stehlen, verschafft einem nicht gerade ausreichende sportliche Betätigung. Unten stinkt das Treppenhaus nach Urin. Doch je höher ich komme, umso intensiver wird der Geruch nach Desinfektionsmitteln. Im 3. Stock betrete ich das Besprechungszimmer, lege meinen verschlossenen Aktenkoffer auf den Tisch und stelle mich vor die Fotos, die an der Wand hängen. Morgen, Joe. Wie geht's dir heute?